Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu diesem C-Sharp-Einführungskurs. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit Arrays und insbesondere auch darüber hinausführenden, etwas komplexeren Datenauflistungen, die wir hier mal Collections nennen. Das ist der englische Begriff, für diese Auflistungen im .NET Framework. Und wir schauen uns an, Arrays hatte ich schon, erwähnt, Listen. Das wäre dann so die einfachste Form dieser Collections, die wir uns anschauen. Und dann noch ein paar erweiterte Features, die damit zusammenhängen, sowie auch andere Arten von Auflistungen von Collections, die sich im .NET Framework finden. Springen wir gleich in den Code rein, wo ich Ihnen erstmal die primitiven Arrays demonstrieren möchte. Ein Array haben wir schon kennengelernt, mindestens eins. Das haben wir praktisch in jedem Programm kennengelernt, das wir bisher geschrieben haben. Und das ist nämlich hier das String Array hier oben, was in der Main-Methode eingegeben wird. Da sehen Sie auch schon die Syntax hier mit den eckigen Klammern sind das, genau. So lege ich auch eine Array-Variable an, wenn ich hier mal ein Integer-Array definiere. So, schon habe ich ein Integer Array, ja, eine Variable vom Typ Integer Array definiert. Natürlich ist da noch kein Array drinnen. Ich weise die jetzt mal zu und hier gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich ein Array fester Länge erzeugen, das aber noch keine Werte enthält. Nämlich so. Also, lege mir bitte ein neues Array vom Typ int an, das 10 Elemente speichern kann. 10 Elemente heißt, die Array-Indizes von 0 bis 9 können belegt werden. Noch steht nichts drin, sprich der Default-Wert für Integer 0 wird überall in den Elementen zurzeit enthalten sein. Die andere Möglichkeit, wie ich dieses Array initialisieren kann, ist mit vorgegebenen Werten. Also, ich sage hier, lege mir ein neues Integer-Array an. Diesmal spezifiziere ich aber nicht die Anzahl der Elemente, sondern gebe die Elemente explizit in geschweiften Klammern dahinter an. So wäre das jetzt ein leeres Array, da ich keine Elemente angegeben habe. Das bringt mir nicht sonderlich viel. Deshalb gebe ich hier mal was an. So, jetzt enthält mein Array ARR drei Elemente, nämlich die Integers 1, 4 und 7. Das heißt, die Array-Indizes 0, 1 und 2 sind hier belegt. Und damit wir nicht zu viel Verwirrung haben, kommentiere ich das mal aus. Und wir lassen das Ganze so mal hier laufen. Damit wir hier auch einen gescheiten Output haben, wenn wir das Ganze demonstrieren können, werde ich gleich mal eine Funktion anlegen, die nenne ich mal printZahlen. Dieser Funktion übergebe ich das Array und die soll mir bitte einfach diese Zahlen in diesem Array auf der Konsole ausgeben. Jetzt gibt es diese Funktion noch nicht und ich mache hier wieder Gebrauch von einem Visual Studio Feature, mir diese Funktion in einem Stub generieren zu lassen. Sprich, ich gehe hier wieder mit der Maus auf dieses kleine Miniatur blauer Strichteil oder Steuerung Punkt, ja, das ist dann doch die effektivere Methode und dann bietet der mir hier an Methodenstub für Printzahlen generieren. Ja, kann ich draufklicken oder mit Enter dann bestätigen und siehe da, hier ist die Methode, die wir nur noch mit Leben füllen müssen. Jetzt gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, also mehr als zwei, aber wir nehmen mal die zwei häufigsten an, über ein solches Array zu iterieren, also alle Elemente durchzugehen. Zum einen natürlich die klassische Vorschleife. Vor hier auch wieder einen Codeausschnitt, den ich einfügen kann mit Visual Studio. Ich gebe vor ein, dann mache ich Tab und dann kommt das Gerüst der Vorschleife. For int i gleich 0, i kleiner Array Punkt Length. Soweit so gut. Das wäre also der Ihnen sicherlich bekannte standardmäßige Weg, wie man hier durchgehen könnte. Und dann würde ich sagen, console.whiteline, wir schreiben mal jedes Element auf eine einzelne Zeile und würde dann hier mit der Syntax der eckigen Klammern auf das Array-Element i zugreifen, was hier meiner Laufvariable in der Schleife entspricht. Soweit so gut, das Ergebnis sollte also 1, 4, 7 auf verschiedenen Zeilen sein. Ich führe das Ganze mal aus, hier Steuerung F5 und tatsächlich 1, 4, 7 bekommen wir hier oben auch ausgeschmissen. Jetzt hatte ich Ihnen eben gesagt, dass es mindestens zwei Möglichkeiten gibt und diese einfache traditionelle Vorschleife nur eine ist. Eine andere Möglichkeit wäre, diese Vorschleife etwas abzuwandeln. Ich lasse das Ganze mal hier oben stehen für Sie zum Vergleich und stattdessen eine For-Each-Schleife zu verwenden. Auch hier gibt es wieder einen Code-Ausschnitt, den Sie einfügen können mit Visual Studio. Tab-Taste, nochmal Tab-Taste. Und dann sieht das Ganze so aus. Int Zahl in R. Syntax ist auch hier einfach. Sie definieren eine temporäre Variable, in die dann jedes Element einzeln reingeladen wird. Also für jede Zahl in diesem Array ARR führe den Code hier in aus und die Variable Zahl entspricht immer der aktuellen Zahl, die ausgelesen wird aus dem Array. Entschuldigung, Zahl. So. Das wird exakt das gleiche Ergebnis erzeugen. Wann verwenden Sie welche Methode? Im Allgemeinen finde ich, sieht diese Methode hier ein bisschen schöner aus, lässt sich ein bisschen schöner lesen. Hier dieses in Zahl in R, das liest sich so schön, ne? Das geht gut über die Zunge im Vergleich zu dem da oben. Nachteil hier unten ist natürlich, Sie haben nicht mehr die Laufvariable, also die Reihenfolge, in der Sie hier die Elemente bekommen in Zahl, ist immer die Reihenfolge des Arrays, also Indizes 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja, wenn Sie das abwandeln möchten, zum Beispiel hier nicht das ganze Array durchlaufen oder solche Späßchen, das können Sie dann hier nur oben machen mit dieser Methode, wo Sie hier ein bisschen feinere Kontrolle über den Durchlauf haben. Für uns reicht hier die Methode hier unten. Deshalb mache ich das hier oben mal wieder weg. Ich lasse es nochmal laufen, um auch zu zeigen, dass tatsächlich das gleiche Ergebnis rauskommt. Und wir sehen 147 immer noch alles bestens. Jetzt hatte ich Ihnen vorhin erklärt, dass diese Zahlen im Array, die 1, die 4 und die 7, an den Indizes 0, 1 und 2 abgelegt werden. Was passiert nun eigentlich, wenn wir auf einen Index zugreifen, den wir hier noch nicht belegt haben? Sprich Index 3. Da haben wir ja keine Zahl für angegeben, der ist ja zurzeit nicht belegt. Ja? Ich werde einfach mal hier noch eine Zeile hinzufügen, die sagt, gib mir doch bitte mal das Element am Index 3 aus. Und vielleicht ahnen Sie schon, was jetzt passiert. Ich führe das Ganze mal aus. Ha, wir bekommen eine Exception und zwar die Index Out of Range Exception. Also das ist so die, ja, mitgefürchtetste Exception, würde ich mal sagen, gleich nach der Null Reference Exception. Also wenn Sie die bekommen, dann haben Sie eventuell ein Problem und suchen vielleicht auch etwas länger, um es zu finden. In dem Fall haben wir es ja selber gerade eingeführt, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Woher kam jetzt der Fehler in dem Falle? Wir haben hier auf Indexposition 3 zugegriffen und in unserem Array gibt es eben nur die Positionen 0, 1 und 2, die sich hier auf Basis der vorgegebenen Elemente ergeben haben. Analog würden wir auch den gleichen Fehler bekommen, wenn ich jetzt hier stattdessen diese Initialisierungsweise verwende und eben sage, maximal 3 Elemente können in diesem Array gespeichert werden, sprich die Indizes 0, 1, 2 wiederum können belegt werden, Index 3 nicht. Soweit so typisch für Arrays. In der Praxis wollen wir vielleicht darüber hinausgehen, wollen wir vielleicht auch Listen anlegen, wo wir von vornherein nicht wissen, wie viele Elemente es denn werden. Ich denke, das ist fast eher die Regel, wenn Sie sich vorstellen, Sie rufen irgendetwas aus der Datenbank oder aus dem Internet ab und legen das in einer Liste ab. Da wissen Sie meistens vorher nicht, wie viele Elemente denn letztendlich dabei herumkommen. Also ein Array in dem Falle vermutlich weniger geeignet, denn was müssten Sie jetzt machen, wenn Sie merken, Sie haben ein Array angelegt, das hatte leider nicht genug Platz? Naja, da müssen Sie das Array neu anlegen, die alten Elemente kopieren etc. Das macht keinen Spaß. Zum Glück ist das auch nicht nötig, denn es gibt ja die sogenannten Collections, zu Deutsch Auflistungen im .NET Framework, die uns eben solche Probleme abnehmen. Die einfachste davon ist die Liste, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Die Liste heißt List und es ist eine generische Klasse. Haben wir bereits kennengelernt, wissen schon, was generisch bedeutet. Und in dem Fall gibt es hier ein Typelement T und wie es anders sein könnte, gibt dieses Element an, dieser Typparameter an, welchen Typ die Elemente in der Liste haben. In dem Fall möchte ich also Elemente vom Typ int in der Liste speichern, sage hier also list und dann in Spitzenklammern int. Dann initialisieren wir die Liste. Hätte ich natürlich auch in der gleichen Zeile machen können, aber ich mache das hier mal zur Klarheit getrennt. Und schon haben wir eine neue, noch leere Liste. Und wie ich bereits erwähnte, bei Listen ist es so, wir geben hier nicht an, wie viele Elemente wir drin speichern können, wollen. Und dann ist dieser Wert fix. Nein, wir können beliebig viele Elemente hinzufügen und er kümmert sich dann intern darum, dass das korrekt abgelegt wird. Hinzufügen heißt also, ich sage hier lst.add. So funktioniert das bei der Liste und kann dann hier ein Element angeben, in dem Fall ein Integer, das ich hinzufügen möchte. Und ich werde das hier etwas ausführen zu exakt den gleichen Elementen, wie wir sie oben in unserem Array hinzugefügt hatten. Und jetzt haben wir zunächst mal die gleiche Liste, wie wir sie hier oben auch als Array hatten. Um nochmal den Unterschied zu verdeutlichen, hier oben haben wir statisch eine Länge angegeben, entweder explizit oder implizit über die Anzahl der Elemente, die wir hier mitgegeben haben. Während wir das hier nicht gemacht haben, hier wird erst zur Laufzeit werden diese Methoden ausgeführt, diese Add-Methoden, und werden dann die Elemente in die Liste geschrieben. Dementsprechend können wir die Liste hier beliebig erweitern. Das zum Unterschied Arrays und Listen. Doch wo auch Unterschiede liegen, da liegen häufig auch Gemeinsamkeiten und im Prinzip machen ja beide Varianten hier letztlich das gleiche. Wir haben Elemente, die gespeichert werden und auf die wir auch später wieder zugreifen können. Und das wollen wir ja hier auch, denn wir wollen unsere Methode printZahlen auch gerne benutzen, um jetzt diese Liste auszugeben. Jetzt haben wir nur ein Problem. Hier unten ist der Parameter ja als Integer Array definiert. Wenn ich jetzt hier versuche, die Liste mitzugeben, wird das nicht funktionieren. Sie sehen schon, hat hier gleich einen Fehler angemeckert. Wenn ich das aber umdefiniere und sage, okay, dann machen wir eine Liste draus, haben wir hier listInt aus diesem Parameter, dann läuft das einwandfrei durch. Also Sie sehen schon, ja, wir können auch über diese Listen mit for each ganz normal iterieren, macht überhaupt keinen Unterschied, ob das ein Array oder eine Liste ist. Aber jetzt können wir die Methode printZahlen nicht mehr für unser Array verwenden. Also wenn ich jetzt hier wiederum versuche, das Array zu übergeben, wird er mir sagen, Fehler, denn er erwartet ja eine Liste. Zum Glück gibt es aber eine andere Möglichkeit, und zwar gibt es das Interface IEnumerable. IEnumerable ist eines der weit verbreitetsten Interfaces im .NET Framework, denn es wird von jeder Auflistungsklasse implementiert. Es ist auch generisch, wieder mit dem Typ-Argument entsprechend dem Typ der Listenelemente oder Auflistungselemente, dem Fall int. Und dieses Interface wird nicht nur von List implementiert, sondern auch von Arrays selbst. Und Sie sehen, der Fehler ist weggegangen. Ich kann jetzt hier in die Methode printZahlen das Array von Integer übergeben. Und ich führe es mal aus, um Ihnen das auch zu beweisen. Steuerung F5, mein Fehler. Jetzt. 1, 4 und 7, genau. Ebenso kann ich aber eine Liste von Integer übergeben. Denn auch List von Int implementiert IEnumerable von Int. Ich führe es wieder aus und Sie sehen 147. Ganz so, wie es sein sollte. So wichtig das Interface IEnumerable ist, so einfach ist es auch. Ich gehe mal hier rauf und drücke F12, um mir die Definition von IEnumerable anzeigen zu lassen. Und Sie sehen, dieses Interface besteht nur aus einer einzigen Methode. Und die heißt getEnumerator. Und was macht so ein Enumerator? Ich gehe mal hier auf die Kurzdokumentation. Und da steht, unterstützt eine einfache Iteration durch eine generische Auflistung. Einfache Iteration. Sprich, genau das, was wir hier in unserer For-Each-Schleife machen, wird unterstützt. Wir gehen die Auflistung Element für Element durch. Das heißt auch, wenn wir hier auf die höchstmögliche Ebene einer Auflistung abstrahieren, also auf IEnumerable abstrahieren, dann können wir nicht mehr sagen, gib mir bitte das 15. Element. Also wir können nicht mehr auf spezifische Indizes zugreifen, wie wir es hier mit so einer Vorschleife machen würden. So die Variante mit der Vorschleife, die würde jetzt nicht mehr gehen, da wir nämlich sowas hier nicht mehr schreiben könnten. Das Einzige, was wir machen können, wenn wir hier sagen, wir haben IEnumerable, wir können alle Elemente Element für Element durchgehen. Wenn wir das hier aber machen wollten, ich schreibe das hier einfach mal so pseudomäßig hin, kompiliert nicht, ja, er sagt mir hier, Indizierung mit diesen Klammern kann nicht auf IEnumerable angewendet werden, also genau das, was wir eben besprochen haben. Wenn ich das aber machen möchte, also auf einen bestimmten Index zugreifen möchte, dann könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, dann verwenden wir halt wieder die konkrete Liste oder das konkrete Array, denn damit ist es möglich. Aber dann gebe ich natürlich hier die Abstraktion über Arrays und Listen auf. Also dann könnte ich nicht mehr bei Printzahlen hier Arrays reingeben, wenn ich hier mich dafür entscheide, List anzugeben. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, denn IEnumerable ist ja nur das allerhöchste Interface, das so implementiert wird von Listen und Arrays. Es gibt auch noch darunterliegende, insbesondere iCollection und noch etwas spezifischer iList. Und iList wäre in diesem Falle zu verwenden, denn die Beschreibung lautet hier, stellt eine Auflistung von Objekten dar, auf die einzeln über einen Index zugegriffen werden kann. Das ist genau das, was wir wollen und das wird unterstützt von Listen. Ich kann hier also unsere Liste übergeben und es wird auch unterstützt von Arrays. Ich kann hier also immer noch unser Array übergeben. Wieso macht man so etwas überhaupt hier, sowas wie iList anzugeben oder wenn wir den Indexzugriff nicht brauchen, vielleicht noch allgemeiner iEnumerable anzugeben? Meistens interessiert es uns ja gar nicht, ob unsere Daten jetzt in einem Array gespeichert sind, in einer Liste oder in irgendeiner anderen Datenstruktur. Insbesondere, wenn wir sowas hier machen wollen, einfach alle Elemente durchgehen, ja, dann ist uns das ja herzlich egal, wie die Elemente letztlich repräsentiert sind im Speicher. Hauptsache, es gibt die Möglichkeit, sie irgendwie nacheinander durchzugehen. Und nichts anderes sagt hier auch iEnumerable. Alles weitere, das konkrete Aussehen dieser Auflistung wird völlig offen gelassen. Das ist das Schöne hier bei iEnumerable. Deshalb wird es auch so häufig verwendet im .NET Framework. Denn wenn wir jetzt so eine Methode hier uns bauen, die auf iEnumerable arbeitet, dann haben wir damit gleich eine ja, ganze Welt an Möglichkeiten eröffnet. Gehen wir mal zurück in die Slides und schauen uns an, was wir soweit gemacht haben. Waren wir schon? Genau. Das haben wir besprochen hier nochmal für Sie zur Referenz, die beiden Möglichkeiten, wie man Arrays initialisieren kann. Und dann hier das kleine Beispiel, das wir besprochen haben. Ja, im Prinzip genauso einmal hier mit, wie Sie sehen, mit der Liste, die wir verwenden und die wir hier unten mitgeben bei einem Parameter, der iEnumerable erwartet. Und zum anderen hier das gleiche nochmal mit einem Array, das wir eben auch hier in iEnumerable einspeisen können. Schauen wir uns nochmal etwas konkreter an, welche verschiedenen Auflistungen es denn so im .NET Framework gibt. Und das hier steht es auch, ist ein Ausschnitt. Das sind nicht alle, aber mal einige, die ich hier eben rausgepickt habe. Und diese Einrückungen, die Sie hier sehen, sollen jeweils die Vererbungshierarchie repräsentieren. Also ganz oben steht iEnumerable. Das wird von sämtlichen anderen Interfaces und Klassen hier implementiert. Dann gibt es iCollection, das etwas präzisiert hier. Dazu gehören auch noch alle hier angegebenen konkreten Auflistungen. Und iList haben wir auch schon gesehen, also die Auflistung beliebig vieler Elemente, auf die über einen Index zugegriffen werden kann. Das war ja die Besonderheit. Und dazu gehört insbesondere die Liste selbst dazu, also List. Und dann gibt es hier noch verschiedene Varianten. Linked List ist nochmal eine im Speicher etwas anders abgelegte Liste. Und Sorted List kann man sich vorstellen, das ist eine Liste, die ihre Elemente sortiert speichert. Also wenn Sie ein neues Element einfügen, dann wird das nicht am Ende der Liste hinzugefügt, sondern da, wo es seiner Sortierposition entsprechend hingehört. Im Falle von Integers würden die also immer aufsteigend in dieser Liste drin stehen. all diese konkreten Listenklassen implementieren das Interface iList. Und was hier jetzt sogar gar nicht steht, ist, dass eben Arrays auch iList implementieren und dementsprechend auch iCollection und iEnumerable. Eine weitere von den Listen etwas verschiedene Art von Auflistung sind die Sets, die unter dem Interface iSet zusammengefasst sind. Das Besondere bei denen ist, dass jedes Element nur einmal enthalten sein darf. Also Duplikate werden nicht drin gespeichert. Als Beispiel, wenn ich hier so ein Sorted Set habe, das ist also zusätzlich noch sortiert und speichere da die 1, die 2, die 3 und die 4 rein und dann versuche ich nochmal die 2 rein zu speichern, dann wird da einfach gar nichts passieren, denn die ist ja schon drin. HashSet ist eine andere Implementierung von Set, bei dem die Elemente nicht notwendigerweise sortiert werden, sondern mittels Hash-Funktionen, dass diese Eigenschaft realisiert wird, dass es nur einmal enthalten sein darf. Eine weitere Klasse an Auflistungen sind die Dictionaries. Ein Dictionary ist eine Auflistung von Schlüssel-Wertpaaren. Also ein Beispiel wäre, Sie haben eine Dictionary von Integern nach Strings. Und dann könnten Sie sagen, Sie speichern jetzt ein, für den Schlüssel 5 wird der String Hallo gespeichert. Na? Und die Eigenschaft, die Sie auch haben, diese Dictionaries, ist, dass jeder Schlüssel nur einmal enthalten sein darf. Man kann sich leicht vorstellen, das ist etwas, das daher kommt der Name zum Beispiel bei Wörterbüchern Sinn macht oder auch bei solchen Sachen wie Telefonbüchern und sicherlich auch viele andere Beispiele, die Ihnen jetzt einfallen werden und die nicht ganz so blöd sind wie die, die mir gerade eingefallen sind. Diese Variante gibt es auch nochmal als Sorted Dictionary. Auch hier hieße das dann wieder, dass die Elemente da drin nach den Schlüsseln sortiert sind. Soweit, so gut. Ich denke, an der Stelle springen wir mal wieder in den Code und gucken uns manche von diesen spezielleren Collections doch einmal genauer und in Praxis an.